Herzlich willkommen. Heute haben wir zu Gast Peter und Patrick aus den Fanszenen des SC Preußen Münster und St. Pauli. Und die erzählen uns jetzt was zu Fußballfans, Ultras und die extreme Rechte und deren Verbindung. Viel Spaß. Okay.
Ja, auch von uns nochmal einen wunderschönen guten Abend. Wir danken erstmal für die Einladung. Für unseren Vortrag ist es heute eine Art Premiere. Wir beide wohnen in Münster, haben den Vortrag jetzt schon öfters in verschiedenen Städten NRW gehalten, aber heute ist das erste Mal, dass wir aus NRW rauskommen, haben uns auch heute Nachmittag schon die Stadt angeguckt und fühlen uns bis dann hier sehr wohl. Zum Ablauf selber, wie gesagt, neben unserer antirassistischen Arbeit sind wir beide in den Fanszenen von Preußen Münster und St. Pauli tätig. Heißt, der Vortrag besteht nicht aus einer wissenschaftlichen Sicht, sondern so wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben oder auch momentan noch erleben. Und wir haben während des Vortrags auf jeden Fall genug Zeit für eure Wortmeldung, für eure Fragen. Es soll jetzt nicht eine trockene Vorlesezeit von uns beiden sein, sondern ihr könnt auf jeden Fall euch gerne einbringen und jederzeit Fragen stellen. Und je nach Lust und Zeit können wir auch gerne im Anschluss des Vortrags noch über bestimmte Themen diskutieren. Zum Vortrag selber. Da viele von euch vielleicht gar nicht in der Fanszene aktiv sind oder sehr wahrscheinlich in der Fanszene aktiv sind, vielleicht mit dem Begriff Ultra gar nicht wissen, was damit gemeint ist, werden wir versuchen, euch das ein bisschen näher zu bringen. Was macht diese Subkultur Ultra überhaupt aus? Gehen auf die Geschichte ein, wo kommen die Ultras her, wann ist diese Subkultur nach Deutschland übergeschwappt und was hat Ultra eigentlich mit Politik zu tun? So, viele Ultra-Gruppen sind weiterhin unpolitisch. Wie gestaltet sich das? Darüber wollen wir schauen. Kommen darüber dann zum Thema, zum Hauptpunkt Rassismus im Stadion. Wie erscheint Rassismus überhaupt im Stadion? Sowohl optisch als auch akustisch. Was passiert da? Gucken, wie sich das in den 80er, 90er Jahren bis zur aktuellen Situation geändert hat. Werfen dann einen kurzen Blick auf die rechte Musik oder rechte Kleidung, wie die rechte Politik ins Stadion bringen. Und schauen dann noch, welche Gegenstrategien es im Stadion gibt. Arbeit gegen Rassismus im Stadion. Schlussendlich kommen wir dann zum Beispiel einer Fanszene, die seit Jahren bekannt ist für Antidiskriminierungsarbeit, die Fanszene des SC St. Pauli. Und im Anschluss dieses Vortrages werden wir dann hoffentlich noch Zeit haben, über dieses Thema zu diskutieren. Zu Beginn, als wir die ersten Male diesen Vortrag gehalten haben, hatten wir mal die Idee, das Publikum zu befragen, was sie eigentlich mit Ultra verbinden. Und wir haben da leider die Erfahrung gemacht, dass Leute oftmals sehr schüchtern sind, sich nicht trauen, etwas zu sagen, teilweise gar keine Wortmeldung kam. Und da kam uns halt die Idee, eine Art Collage zu basteln mit Fotos, was die Subkultur der Ultras ausmacht, weil eine allgemeine Definition, was Ultras machen, die gibt es nicht. Es gibt so viele Ultragruppen in jeder größeren Stadt, die einen höherklassigen Fußballverein hat, gibt es Ultragruppen. Jede Gruppe definiert ihren Stil anders, was Ultra ausmacht. Und ich glaube, die einzige Kerndefinition, die es gibt, ist halt diese grenzenlose Unterstützung des Vereins. Aber die Gewichtung dieser Punkte, die ich euch gleich zeige, die ist in der jeweiligen Gruppe anders und da gibt es auch irgendwie keine allgemeingültige Definition. Der Kernpunkt der Ultras ist mit Sicherheit das Auftreten im Stadion. Seht ihr an diesen beiden Bildern vielleicht auch das, was euch selber bei einem Stadionbesuch mal aufgefallen ist, die Aktivitäten in den Fanblöcken. Ultras stehen meistens hinter bunten Zaunfahnen, auf denen ihr Gruppenname präsentiert wird. Oder der Name der Fankurve. Sie treten oft optisch sehr ansprechend auf, indem sie viele Fahnen einsetzen, auch Doppelhalter, sind solche Transparente mit zwei Stöckern, die ihr wahrscheinlich auch von Demos kennt, aber auch immer wieder großflächige Choreografien zu bestimmten Spielen, zu bestimmten Anlässen, die Thematiken aufgreifen und oftmals sehr großflächig angelegt werden. Das Auftreten der Ultras gerade außerhalb des Stadions erinnert auch oftmals stark an politische Gruppen. Ihr seht hier ein Foto vom Auswärtsspiel des FC St. Pauli bei Hansa Rostock. Sieht aus wie ein Blackblock von rund mehreren hundert Leuten. Geschlossenes Auftreten ist ein sehr großer und sehr wichtiger Punkt bei den Ultras. Man möchte somit zeigen, die Geschlossenheit der Gruppe. Die Gruppe ist da, wir sind präsent. Dient dementsprechend natürlich auch Schutz nach außen vor Übergriffen von anderen Ultragruppen oder seitens der Polizei. Die Kommunikation der Ultragruppen in Deutschland ist sehr gut. Es gibt mehrere Medien, in der sich Ultragruppen austauschen. Es gibt Internetportale, in der Vertreter von fast allen Ultragruppen sich austauschen, Spielberichte aus der jeweiligen Sicht verfassen, aber auch fanpolitische Themen wie Gewalt, Politik oder Kommerzialisierung kommunizieren. Aber es gibt auch Fanseins, eine Kultur, die aus der Hardcore-Szene oder Punk-Szene in den 80er Jahren auch in die Fußballkultur rübergeschwappt ist und auch in der Ultrakultur große Bedeutung hat. Ihr seht hier das Cover eines überregionalen Fanzines mit dem Namen Dirk van Ultra. In einer Auflage von mehreren tausend Heften, erscheint so alle 3-4 Monate im Jahr, wo dann verschiedene Gruppen sich vorstellen. Es gibt verschiedene Spielberichte, wo die beiden beteiligten Fankurven das Geschehen auf den Rängen schildern, aber auch immer wieder kommt es in diesem Heft zu Gruppendiskussionen, wo Vertreter der Ultragruppen Statements zu Themen, wie gerade schon angesprochen, die Gewaltdiskussion ist sehr groß, abgeben. Wenn wir schon beim Thema Gewalt sind, ihr seht hier ein Bild, eine Auseinandersetzung von Anhängern mit der Staatsmacht. Das Thema Gewalt ist das Thema, was die Ultraszene, wo glaube ich, gerade am meisten polarisiert. Es ist ein Thema, was in den letzten Jahren sehr krass an Bedeutung gewonnen hat. Und da macht sich auch deutlich, dass Ultragruppen sehr verschiedene Ansichten haben. Es gibt Ultragruppen, für die Gewalt ein ziemlich großes Ding ist, die sich sehr stark und klar darüber definieren, für die es der größte Erfolg ist, am Spieltag die gegnerische Fankurve oder Fangruppe anzugreifen, ihnen Transparente zu klauen, die dann zu präsentieren, die dann sozusagen entwertet ist. Und auch die Gruppe sollte sich nach dem Ultra-Kodex unter den Gruppen dann auflösen, weil sie ja diesen Kampf zwischen den Ultragruppen verloren hat. Aber es gibt mittlerweile auch viele Ultragruppen, die sich die Frage stellen, ob diese Gewalt überhaupt sinnvoll ist. Es gibt Ultragruppen, die diese Gewalt ablehnen, aber hierbei muss man sagen, dass sich, glaube ich, keine Ultragruppe der Gewalt wirklich entziehen kann. Also wenn sich Personen in diesem Ultraspektrum bewegen, müssen sie, obwohl sie Gewalt vielleicht selber abnehmen, immer wieder damit rechnen, mit Gewalt konfrontiert zu werden. Links oben seht ihr ein Graffiti einer Ultragruppe. Ist vielleicht auch in Trier euch mit Sicherheit schon aufgefallen. Uns ist es auf jeden Fall heute aufgefallen, zwar etwas weniger als in anderen Städten. Ultragruppen nutzen das Medium Street Art und Graffiti, um zu zeigen, dass sie präsent sind. Sie dient in vielen Fällen, gerade in Ballungsgebieten wie das Ruhrgebiet, wo mehrere Vereine und damit auch Ultragruppen aufeinanderprallen, der Reviermarkierung zu zeigen. Hier ist unser Revier, hier sind die Mitglieder der Ultragruppe XY und das sind unsere Straßen und wir kleben hier alles voll. Und genauso ist es mit Graffitis, um zu zeigen, gegnerischen Fangruppen bei der Einreise in die Stadt, diese Gruppe ist da, diese Gruppe ist in diesem Stadion präsent. Um jetzt den Kreis zu schließen zum Thema Politik, seht ihr oben in der Mitte ein politisches Transparent, leider momentan schlecht lesbar, einer Bremer Ultragruppe. Politik hat erst in den letzten Jahren Einzug gehalten in den Ultragruppen. Ultragruppen sind größer geworden, erwachsener geworden, reflektieren sich mehr. Und einige, leider sehr wenige Ultragruppen, reicht es nicht, sich nur auf den Support zu beschränken, sondern beziehen sich auch auf politische Themen, engagieren sich sowohl außerhalb des Stadions, aber auch während des Spieltages mit politischen Themen. In diesem Fall ist es ein Transparent für antirassistische Gruppen in Osteuropa, aber zu diesem Thema später dann mehr. Gibt es bisher erstmal Fragen zu den Ultras? Ultra leitet sich aus dem Latein ab, bedeutet sowas wie darüber hinaus. Wenn man das jetzt auf die Gruppen bezieht, bedeutet das so etwas wie, dass Ultra nicht nur am Spieltag stattfindet, sondern auch darüber hinaus, auch unter der Woche. Gerade so der innere Kreis von Ultragruppen sind auch häufig auch in vielen Tagen unter der Woche miteinander vernetzt und arbeiten aus. Viele Ultragruppen haben ein eigenes Spieltagheft, was sie dann an den Spieltagen vertreiben. Das wird in dieser Woche geschrieben oder bearbeitet. Sie verfassen Texte, Stellungnahmen, aber auch diese großflächigen Choreografien, die ich gerade schon mal auf dem Foto gezeigt habe, werden in dieser Zeit vorbereitet. Und dementsprechend unterscheiden sich auch Ultras vom normalen Stadiongänger, der sich ja wirklich auf dieses eine Event am Wochenende beschränkt, während Ultras wirklich auch während der Woche sich die ganze Zeit mit der Fankultur befassen und daran arbeiten. Dementsprechend ist auch der Organisationsgrad der Ultras sehr hoch. Beginne der Ultrakultur liegen in Italien, traten das erste Mal auf in den 50er und 60er Jahren. Der Begriff Ultra wurde das erste Mal verwendet nach einem Spiel von Turin. Turin hat dieses Spiel verloren. Die Anhänger machten den Schiedsrichter dafür schuldig, er hätte irgendwie was falsch gepfiffen. Daraufhin wäre das entscheidende Gegentor gefallen und die Fans von Turin nahmen das als Anlass, den Schiedsrichter bis zum Flughafen zu jagen und zu bepöbeln, woraufhin am nächsten Tag in der Tageszeitung das erste Mal der Begriff Ultras, die extremen Fans, aufkam. Und seitdem definieren sich auch organisierte Jugendgruppen, die es in Italien dann ab dieser Zeit gab, als Ultras. Man muss sagen, dass gerade die Ultraszene in Italien schon zu Beginn an bis heutzutage stark politisch geprägt war. Die ersten Ultragruppen in Italien haben ihre Organisationsform und ihr Auftreten von linken Demonstrationen übernommen. So war es auch, dass gerade in den ersten Jahren der Ultrakultur viele Gruppen in Italien links galten. Dieses hat sich leider in den letzten 10, 15 Jahren leider zum Teil stark geändert. Gruppen wie vom Verein AS Rom, die jahrelang als links galten, haben durch einen Generationswechsel und dann das Wegbrechen von älteren Leuten auch einen Wechsel der politischen Ausrichtung bekommen. Also es kommt auf jeden Fall in Ultrakurven vor, dass man in den 70er, 80er Jahren noch links war und dann gab es einen Generationenbruch und die neue Generation definiert sich als rechts und plötzlich ist die ganze Fankurve rechts und gerade in Italien oder auch vor allem im Ostblock treten auch immer wieder rechte Parolen oder rechte Flaggen und Transparente auf, um gegnerische Kurven, die dann im Regelfall auch die andere politische Meinung vertreten, zu provozieren. In Deutschland gab es jahrelang keine Ultras. Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Die Geschichte der Ultras in Deutschland begann so Mitte der 90er Jahre. Vorher gab es diese normale Fankultur mit normalen Fans. In den 80er Jahren gab es dann so einen richtigen Boom an Hooligans, die ihre Hochzeit erlebt haben, was dann aber Ende der 80er, Anfang der 90er wieder abschwappte. Und Mitte der 90er kamen dann die ersten Ultragruppen nach Deutschland. Man muss dazu sagen, dass das keine neuen Leute waren, die dann plötzlich ins Stadion gekommen sind und jetzt Ultras waren. Es war eher so, dass es schon Leute waren, die regelmäßig und lange zum Verein gefahren sind, die auf Auslandstouren, sagen wir, wenn Bayern München im Ausland gespielt hat, beispielsweise in Italien gesehen hat, was auf der anderen Seite los ist mit den ganzen Fahnen und diesen Bengalen und Choreografien, waren davon natürlich stark inspiriert oder auch motiviert, das nach Deutschland zu bringen. Und darin liegen dann die Anfänge der Ultras in Deutschland. So entstanden in den Jahren 95, 96 die ersten Ultragruppen in Leverkusen, Bielefeld, Frankfurt und auch Köln. Aber diese waren zu der Zeit natürlich noch sehr klein, während Ultragruppen heutzutage teilweise an die 1000 Mitglieder haben, waren die Gruppen damals deutlich kleiner, vielleicht ein Stamm von 30 bis 50 Leuten und waren dementsprechend auch noch gar nicht irgendwie in der Fanszene akzeptiert oder integriert. Zu der Zeit hatten immer noch die alteingesessenen Fans das Sagen. So war die Zeit von Mitte der 90er bis zur Jahrtausendwende eher eine Orientierungsphase, wo es darum ging, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Ultras ja jetzt irgendwie die anderen Fans nicht vergraulen wollen, sondern nur irgendwie eine neue Art der Fankultur einbringen können. Die finanziellen Mittel waren noch sehr knapp, sodass Choreografien sehr schwer durchzusetzen waren und auch die Organisation war längst nicht so ausgeprägt wie heute. Auf dem Foto seht ihr schon eine für die Zeit sehr große und aufwendige Aktion. Das ist ein Heimspiel des VfB Stuttgarts, wo dann mehrere tausend Leute Papptafeln in den Vereinsfarben hochhalten. Der große Aufschwung der Ultras kam dann so mit der Jahrtausendwende, als die Gruppen einen wirklichen Boom erlebt haben, es krasse Anstiege der Mitgliedszahlen gab und auch die Organisationsform deutlich zunahm. Durch den Anstieg der Mitgliedszahlen, damit verbunden war natürlich auch eine höhere Anzahl an finanziellen Mitteln, die eingesetzt wurden, hieß, größere Choreografien waren möglich und Ultras haben sich immer mehr durchgesetzt. Und heutzutage ist es so, dass Ultragruppen viele Fankurven in Deutschland mittlerweile anführen, dass sie das Sagen haben, sie auch organisatorische Aufgaben übernehmen, nicht nur in der Fanszene, teilweise auch in den Fanprojekten sitzen oder teilweise gerade in kleineren Vereinen auch ein großes Mitspracherecht haben, was Vereinspolitik angeht. Aber wichtig, was wir ja gerade schon mal gesagt haben, ist, dass es eigentlich keine allgemeingültige Definition für Ultras in Deutschland gibt. Alle Ultragruppen liegen ihre Gewichtung anders. Es gibt viele Gruppen, wo Peter gleich darauf zu sprechen kommt, die sich als absolut unpolitisch ansehen. Denen ist es egal, ob der Typ oder die Frau neben dir rechts oder links wählt. Hauptsache, der einzige gemeinsame Nenner, der Verein ist da, während andere Gruppen sich schon ganz klar gegen Antirassismus aussprechen. Andere Gruppen interessieren sich überhaupt nicht für Politik, die legen ihr Hauptaugenmerk auf Gewalt. Und ich denke, es ist eine Sache, die muss jede Ultragruppe für sich selber ausmachen. Und da wird sich auch noch einiges ändern in den nächsten Jahren.
Ja, wie von Patrick schon erwähnt, immer noch die Mehrheit der deutschen Ultragruppen definiert sich im Gegensatz zu Italien eben als unpolitische Gruppe. Und Frage vielleicht mal in die Runde, geht von euch jemand hier in Trier zum Fußball in der Form regelmäßig?
Oder
ihr müsst euch jetzt nicht outen oder so, aber...
Wir haben uns die Frage halt im Vorfeld auch gestellt, so, weil man von der Trierer Fanszene irgendwie sehr wenig mitbekommt, wie die so einzuordnen ist.
Also ich habe nur Videos gesehen bei YouTube, weil ich mich auch mal interessiert habe, was das Fans sind, und da habe ich Videos gefunden, wo Eintracht Trier gegen Saarbrücken gespielt hat.
Ja.
Und so wie ich das, also ich bin noch nicht lange hier, und so wie ich das mitgekriegt habe, passt sich Trier und Saarbrücken, also ich kann sie beim Tor nicht leiden. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, kamen die Trierer irgendwie dann in Saarbrücken an, haben irgendwie einen Scheiß gebrüllt, wie Saarbrücker Hurensöhne und so weiter. Und das, finde ich, schließt darauf, dass, also ich glaube nicht, dass sie, wenn linkspolitisch sind, also linkspolitisch auf keinen Fall mit so einem Scheiß brüllen.
Naja, ob das ganze normale Fußballprügelei ist, da können wir vielleicht nochmal später drüber diskutieren, sehe ich persönlich auch anders.
Ja, das nicht, weil bei Fans, die sagen immer, einen grundsätzlich linken Konsens haben, weil sie sagen, oh, das
naja. Es gibt definitiv Kurven, wo so ein Schimpfwort wie Hurensohn definitiv geächtet ist. Da kommen wir aber vielleicht später
dazu.
Nee, das mag sein, aber es ist ja offensichtlich ja sagbar, beziehungsweise wird angestimmt. Deswegen, wir wollen jetzt nicht über die Trierer Fernsehne irgendwie urteilen in irgendeiner Form, aber wir vermuten daher eben, dass unter anderem Trier eben dann wohl auch ein Beispiel für eine unpolitische Fußballgruppe, Ultragruppe darstellt. Und politisch eben in der Regel deswegen haben sich die Gruppen meistens selber für entschieden, weil, wie gesagt, es steht die Vereinsliga im Vordergrund. Warum soll man sich da in irgendeiner Form links oder rechts positionieren? Da wird man ja entsprechend Leute ausschließen.
Man macht sich dadurch natürlich sehr einfach, möglichst viele Leute unter einen Hut zu bringen, indem man nur sagt, uns ist egal, was du sagst und egal, was du machst, auch außerhalb des Stadions. Für uns zählt, du hast Bock, mit uns hier zu stehen und für Trier zu singen und alles, was uns nicht gefällt oder mir persönlich nicht gefallen würde, blenden wir für diese 90 Minuten aus. Und ich denke, das ist schon so eine gute Definition, was dieses unpolitische Ultradenken in vielen Gruppen angeht.
Wir haben hier ein ganz schönes Beispiel von einer Ultragruppe, die sich dezidiert eben als unpolitisch bezeichnet. Ist ein Auszug aus der aufgeschrieben, das ist das Fansein der sogenannten Szene Chassala, Hessen-Kassel, 4. Liga. Darmstadt gilt generell als linke Ultragruppe, positioniert sich auch entsprechend, und in einem Spiel zwischen Kassel und Darmstadt, zu dem Anlass kam eben folgender Artikel in diesem Heft vor: Die Unterschiede zwischen Kassel und Darmstadt sind zahlreich. Der zentrale Platz in unserer schönen Stadt heißt standesgemäß Königsplatz. In Darmstadt hingegen ist das Zentrum nach einer Frau namens Luise benannt. Wie gesagt, alles nur kleine Unterschiede, die sich aber summieren. Zum nächsten Absatz ist zu sagen, Darmstadt auch bekannt als Gruppe, Ultragruppe, die viele Frauen, wo viele Frauen eben aktiv sind.
Das und sich auch stark gegen Sexismus und Antirassismus
engagiert. Wir führen keine Frauenquote, Frauen können ins Stadion gehen oder sie können es lassen, das ist uns egal. Was jemand politisch denkt und was er wählt, ist uns scheißegal. Unser Ziel ist es nicht, die Linkspartei über die 5%-Hürde zu hieven. Für uns zählt im Stadion nur eines, der KSV. Ich denke, das ist ein recht offensichtliches Beispiel, wozu eben so eine angeblich unpolitische Einstellung führen kann, nämlich eben zu einer massiven Ungleichheitsgewichtung. Das hier wird ja ganz klar hierarchisiert zwischen Geschlechtern. Wenn eben der Königsplatz so als höherwertig allein aufgrund des Namens angesehen wird als der Luisenplatz. Und ja, lässt sich natürlich ein völlig falsches Verständnis von unpolitisch geäußert, wenn man sozusagen kritisiert, dass vielleicht irgendwie Linksparteiwähler, weil sie Antifa-Fahnen schwenken im Block, bei Darmstadt zu finden sind, dann ist das natürlich eine politische Aussage, ja, reinste Gutes. Und
das Statement ist eigentlich absolut absurd. Also ich gehe jetzt seit über 10 Jahren aktiv ins Stadion und verfolge auch viel, was in anderen Kurven passiert. Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendeine Gruppe, gerade Gruppen, die sich irgendwie antirassistisch engagieren, mal ein Plakat für die Linkspartei hochgehalten haben. Also das ist absolut, ja, das ist absurd, dieser Vorwurf.
Aber gut, gehen wir mal drüber hinweg. Also das ist eher ein kurioses Beispiel. Ein Beispiel, wo es vielleicht etwas schwieriger wird, das Ganze zu kritisieren, aber dennoch, denke ich, deutlich wird, ist die Fanszene bzw. die Ultragruppe von Hansa Rostock, die Subtras Rostock. Es gab vor einigen Monaten einen eigentlich erstmal sehr positiven Vorfall im Rostocker Stadion. Uwe Pasteurs, NPD-Führungsmitglied und einige seiner Getreuen, etwa 20 Leute, haben, ich weiß gar nicht, wie das Ostseestadion jetzt heißt, DKB-Arena oder so, ist ja auch egal, haben versucht eben auf die Fankurve von Rostock zu kommen. Rostock gilt traditionell eher als rechtsoffenes Umfeld, haben sich entsprechend vermutlich erhofft, dort Wahlkampf in irgendeiner Form machen zu können, und diese wurden dann, naja, mit roher Gewalt letztlich aus dem Stadion geworfen. Dachte ich erstmal, okay, Respekt, coole Aktion. Allerdings, einen Tag später fand sich dann dies auf der Subtras Homepage, will ich auch mal zitieren, lohnt sich auch, das alles sich mal durchzulesen. Zum Thema unpolitisch wiederum. Jede Politik, erst recht von extremistischer Art, hat bei Hansa Rostock nichts zu suchen. Und nochmal an alle Erbsenzähler, Klugscheißer und politisch motivierte Spalter, damit sind links und rechts außen gemeint. In Dingen, die aus unserer Sicht unsere Vereinspolitik und uns als Fußballszene betreffen, mischen auch wir uns ein. Jeder Hansa-Fan und Besucher unserer Tribüne kann so und soll denken und meinen, was er will. Jeder Versuch, unseren Verein und seine Fanszene politisch zu beeinflussen oder komplett zu missbrauchen, ist allerdings zum Scheitern verurteilt. Jede Personengruppe, die entsprechendes Versuch, hat die Konsequenzen zu tragen. Was das heißt, könnt ihr euch denken. Zum Schluss erneut der Appell an alle, haltet die Politik aus dem Spiel, sowohl rechts als auch links. Es ist offensichtlich, wozu alles andere führt. Ob es nun ein plumper Aufmarsch oder ein unterschwellig verpackter Manipulationsversuch ist, es ist und bleibt mit Hansa Rostock nicht zu vereinbaren. Gut, musste man erstmal schlucken, als man das gelesen hat, da man so das Ansehen wiederum der Gruppe gegenüber natürlich revidieren musste. Ist natürlich komplett widersprüchlich letztlich, was wir hier vorfinden. Einerseits wird gesagt, man sei eben unpolitisch, man möchte gegen links und rechts gleichermaßen vorgehen, aber natürlich ist das alleine schon politisch in irgendeiner Form. Und letztlich ist es natürlich ein völlig falscher Begriff des Unpolitischen, was in deutschen Ultraszenen immer wieder hochgehalten wird. Damit macht man sich absolut einfach. Politik ist keineswegs abwesend in deutschen Stadien, auch in Szenen, in denen eben diese unpolitische Fahne hochgehalten wird. Man engagiert sich oft eben für Fanrechte, wie auch hier steht, in Vereinspolitik und beispielsweise gegen Überwachung und Ähnliches. Das eint eigentlich fast alle Ultragruppen, und schon deswegen ist dieser Begriff unpolitisch eigentlich überhaupt nicht verwertbar. Ja, bitte.
Sind das diejenigen Ultras, die mit den Ultras von Lazio Rom eine Freundschaft haben?
Nein, das ist mir nicht bekannt. Nein, nee. Subtras Rostock, haben die eine Freundschaft?
Ich glaube, die haben keine Freundschaft zu anderen Gruppen.
Was ja auch hier nochmal ganz relativ interessant ist, ist, es gibt eine dezidiert jetzt linkspolitische Ultragruppe, die sich neu gebildet hat in Rostock, und gegen die richtet sich im Grunde auch genauso dieses Pamphlet wie gegen die NPD. Wenn man ja ein bisschen, vielleicht wenn man jetzt in den Absatz reinkommt, ob es nur ein plumper Aufmarsch, wie bei der NPD ist, oder ein unterschwellig verpackter Manipulationsversuch, wie eben das Auftreten einer linken Ultragruppe. Es ist und bleibt mit Hansa Rostock nicht zu vereinbaren, und dann gibt es halt aufs Maul. Ne?
Also jetzt ohne großartig über diese Gruppe Subtras Rostock urteilen zu wollen, ist uns auch bekannt, weil wir die Person persönlich kennen, dass diese Abspaltungsgruppe, die sich antirassistisch definiert, in Rostock einen wirklich schweren Stand hat und auch echt harte Probleme hat, eben weil sie sich politisch positioniert.
Warum definiert ihr das als politische Aussage? Also bei Skinheads ist es beispielsweise auch so, dass sie sich ganz klar von links und rechts distanzieren, um politisch neutral zu bleiben. Insofern ist für mich die Aussage, wir distanzieren uns von links und rechts extrem nicht politisch, sondern gerade das unterstützt das.
Politisch neutral ist politisch, in meiner
Art. Ja, aber...
Also letztlich, wie gesagt, Politik ist im Stadion überall präsent und auch Gruppen, die nicht nur sowas äußern, die werden sich immer im Stadion gegen Polizei, gegen in irgendeiner Form Überwachung aussprechen und entsprechend, gut, ist diese Aussage, entweder du definierst sie als politisch neutral, ich definiere sie als politisch, aber
das wurde diese Aktion, dass die NPD-50 da rausgenommen wurden, wieder teilweise nicht zunichte machen, aber zumindest unter Anlagen, ich verstehe nicht ganz genau, warum du das jetzt so äußerst, weil im Grunde genommen ist es doch eine klare Linie, die sie dann fahren, ob jetzt rechts oder links auf der Bühne anscheinend geht man raus.
Ja gut, aber rechts und links wird definitiv ja auch im Fanblog innerhalb der eigenen Gruppe zu finden sein und entsprechend positioniert man sich quasi als Gruppe dann wir dulden keine Politik im Stadion, aber es ist eigentlich nur ein Deckmantel letztlich dazu, dass man auch Rechte, die der eigenen Gruppenlinie eben folgen, nämlich nicht offen Politik, Parteipolitik beispielsweise im Stadion zu zeigen, um diese eben auch integrieren zu können, das ist ganz deutlich.
Ich glaube, du hattest noch
eine zumal solche Gleichsetzungstendenzen von radikal linken und neofaschistischen Strömen ja das Destillat der Extremismustheorie sind und das an sich ist schon eine ganz klare politische Positionierung, meiner Ansicht nach. Von daher würde ich hier auch allein durch diese Relativierung, die Relativierung rechter Gewalt, die in der Gleichsetzung mit links und rechts stattfindet, ganz klar eine politische Aussage sehen.
Gut, letztlich wird mit dieser Propagierung der Abwesenheit von Politik eben in Ultragruppen, letztlich ist es eben leider oft ein Einfalltor eben für Rechtsextreme, die dann in einigen Ultragruppen aktiv sind, ohne dass man eben im Stadion in irgendeiner Form sieht, dass diese eben in der Kurve stehen, aber treten eben nicht offen auf, aber wir wissen eben auch von einigen Ultragruppen,
also wo das wäre ja für Ultragruppen auch ein starker Imageverlust, offen zu sagen, wir sind rechtsoffen, wir haben keinen Bock auf Links und keinen Bock auf Ausländer. Es gibt viele Ultragruppen, von denen man weiß, die auch schon, wie ihr nachher noch sehen werdet, Aktionen gebracht haben, die ins Rechte reingehen, die sich aber nach außen als unpolitisch geben und sagen, ja, das war halt eine reine Provokation. Also das Wort Jude ist für uns nur provokant. Und aber um nicht irgendwie einen Imageverlust zu erleiden oder beim eigenen Verein in Ungnade zu fallen, lässt man das dann unter diesen Deckmantel unpolitisch fallen. Aber dazu später dann auch noch mehr.
Genau, also letztlich, ja bitte.
Eine Frage noch, sind die Subtras jene Ultras, die so eine innige Freundschaft zur Szene von St. Pauli geben?
Ja, also wir sehen schon.
Genau.
ist aber, also das würde ich gar nicht mal unbedingt nur als politischen Twist eben bezeichnen, das kann ich so aus Innensicht sagen, aber auch, ja.
Das ist eine traditionelle Feindschaft.
Ja, also entstanden ist diese Feindschaft definitiv aus politischen Motiven. Ich würde den Subtras allerdings jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass da nur Faschos unterwegs sind.
Ja. Worauf, also ich weiß nicht, ich habe das halt auch schon so ein paar Mal gehört, dass die, also gerade USP und Subtras halt da wegen halt politischer Differenzen da nicht so ganz grün sind. Aber du sagst, es ist noch mehr. Was ist denn dieses, was da noch drüber hinausgeht?
Das Mehr ist definitiv dann wieder das eher Normale. Ne? Es ist ein Nordderby mehr oder weniger, es sind Städte, die nah beieinander liegen, Leute, das ist dann eher schon wieder dieses Reviermarkieren, was dich ja sicherlich absolut wieder zu kritisieren ist, aber es ist zum Teil eben ein normaler Zwist zwischen Leuten, die auch zum Teil vielleicht auch beide links sind. Ne? Also das kann man natürlich durchaus kritisieren, aber nicht alles sozusagen politisch in diesem Zwist. Ja.
Gut. Ich glaube, in dem besonderen Fall hat sich auch viel aufgepauscht mit gegenseitigen Überfällen und Körperverletzungen, dann steigert sich ja immer mehr. So, und jetzt ist gerade, glaube ich, gerade ein Level erreicht, wo es eigentlich fast nicht mehr drüber geht und man gucken sollte, dass man wieder
ein
bisschen
runter zu drunter, das ja. Hat sich ein bisschen erledigt. Letztlich, wie gesagt, also bei unpolitischen Ultras, um nochmal diesen Faden wieder aufzugreifen, geht es letztlich oft immer darum, wir wollen diesen reinen Fußball bewahren, wie wir ihn kannten sozusagen, bevor Ultras ins Stadion kamen, besonders bevor politische Ultragruppen ins Stadion kamen, nur halt eben Doppelhalter malen und vielleicht Fahnen schwenken, dazu addieren und ansonsten eben so weiterleben wie in den 90ern. Und das war leider eben ein Stück weit auch immer Einfallstor für Rechte gewesen in den 90ern, die Fußballstadien. Und,
also auch vorher schon.
Auch vorher schon natürlich. Und das setzt sich dann leider in unpolitischen Ultragruppen oft fort, nicht immer.
Um das jetzt mal grob einteilen zu wollen, kann man, glaube ich, sagen, dass ungefähr oder mehr als die Hälfte aller Ultragruppen in Deutschland sich definitiv als unpolitisch äußern. Es, glaube ich, einen kleinen Trend dazu gibt, dass Ultragruppen sich immer mehr positionieren, antirassistisch sich zu äußern und auch dementsprechend zu handeln. Und Ultragruppen, die sich wirklich offen als rechts titulieren, die gibt es sehr, sehr wenig. So, ja. Wie gesagt, ist es dann halt auch natürlich mit sehr starken Imageproblemen oder Repressionen seitens der Polizei verbunden und dementsprechend Ultragruppen, die auch rechte Aktionen bringen, sagen nach außen weiterhin, dass sie unpolitisch wären.
Ja, es kippt natürlich gerade ein bisschen. Also Ultra ist ja vom Prinzip her eben auch eine Protestbewegung gegen System, Eliten und ähnliches. Und viele Gruppen erkennen mittlerweile, dass man so einen unpolitischen Stock mal eigentlich nicht ernsthaft hochreiten kann, wenn man einen Schäuble 2.0 vor der Kurve eben hängen hat. Aber nicht alle.
Ja.
Ich habe eine Frage. Könnt ihr vielleicht ganz kurz anreißen, wie man überhaupt Mitglied bei den Ultras wird? Also ich weiß, das wäre vielleicht jeder mal interessant zu wissen, weil das plötzlich dann, als wäre es eine Partei, wo ein Titel ein Mitgliedsbuch hat oder so.
Ist es auch unterschiedlich?
Ganz unterschiedlich.
Also, das ist doch keine homogene Gruppe. Das ist
auch nein. Flugzeug. Teils. Also,
nee, ich habe gesagt, es ist keine homogene Gruppe. Da kann doch jeder 15 Kollegen mitbringen und sagen, vorstellen beim Saufen.
Kommt auf die Gruppe an. Es gibt halt Gruppen, da kann erst, darüber uns auch auf den Hinblick unterhalten. Welche Gruppe war denn das nochmal, von der ich erzählt habe?
Also eine...
Wie auch immer. So, ja. Es gibt genug Gruppen, wo jeder sich erstmal anmelden kann und ist dementsprechend Mitglied in der Ultragruppe. Ganz egal, ob der überhaupt jeweils schon mal ein Spiel gesehen hat oder wie er politisch denkt, er ist Mitglied dieser Gruppe. Hat für diese Ultragruppe natürlich erstmal den Vorteil, dass sie Geld, definitiv, ja. Und Masse.
Und
genau, ja, am besten, ja klar, die Leute kleiden sich dementsprechend mit den Klamotten der Gruppe ein, kaufen den Schal, ist alles Geld für die Gruppe. Das ist natürlich eine Sache, die diesen unpolitischen Gruppen stark zugutekommt. Also gerade Gruppen, die sich politisch antirassistisch definieren, gehen meiner Meinung nach sehr stark und sehr schnell diesen Weg einer geschlossenen Gruppe, wo es dann wirklich darauf ankommt, die Person persönlich sehr gut zu kennen, die einschätzen zu können. Und wo es dann auch der Fall ist, dass diese Gruppen meistens ein homogenes Verhältnis führen und ein Konsens herrscht. Sonst wäre diese antirassistische Haltung auch gar nicht möglich.
Ja, da muss eine ziemlich kleine Gruppe sein. Kann ja höchstens 30, 40 Leute sein, aber wenn jetzt mal...
Kommt auf die Stadt an. Ne? Ich denke mal, bei St. Pauli, da ist auch ein anderes Potenzial an Jugendlichen. In meiner Gruppe sind zum Beispiel nur 25 Leute. Da hast du absolut recht.
Ja, ich kenne mich.
Ja, du hast auch noch eine Wortmeldung, ne?
Ja, ich habe nur eine Frage, ja. Ob ihr Beispiele habt für Gruppen, die sich wirklich der rechten Szene und...
Ja, kommen wir gleich zu.
Kommt noch.
Ja, kommen wir gleich zu.
Ich wollte mal zu der Größe von Gruppen was sagen. Also hier alleine gesagt, die hätten 40, also Insane Ultra, das ist die größte Gruppe hier, und die sagen, die hätten 40 Mitglieder. Also das...
25 Mitglieder.
Ja, also die haben mal irgendwo ein Interview gegeben bei so einem Fans-Meeting und so. Und das wird ja schon für eine Stadt dann reichen, also da ist es jetzt.
Wie gesagt, das hängt auch immer dann natürlich auch viel mit dem sportlichen Erfolg ab. Trier ist jetzt auch nicht gerade bekannt für große Sprünge im Sportlichen. Und natürlich hat ein Verein in der ersten Liga einen größeren Zulauf an Jugendlichen als ein Verein wie Eintracht Trier. Definitiv.
Gut, hier nochmal vielleicht ein Beispiel, um zu untermauern, warum es sich vielleicht bei Rostock dieser unpolitische Begriff dann nicht unbedingt passt. Es war auch ein Spiel, das Spiel gegen St. Pauli, letzte Saison, sieht man es vielleicht ein bisschen schlecht, auf diesem Banner im Subtrast-Blog steht eben, wie spielt es sich für linksfaschistoide Hygienemuffel, ist natürlich dann wieder Extremismustheorie in Reinkultur. Linksfaschos ist ja immer ein ganz gern benutzter Begriff für um zur Diskreditierung eben von linken Tendenzen im Stadion. Es gab dann auch einen anderen Banner. Der Präsident von St. Pauli ist, der Ex-Präsident zum Glück inzwischen von St. Pauli, ist bekennender Schwuler. Da gab es
das deshalb zum Glück, oder was?
Nein, nicht deshalb zum Glück, das hat ganz andere Gründe. Genau, als bekennender Schwuler, und da gab es entsprechend auch dann ein Banner, nicht nur der Wind bläst hart Corny, entsprechend. Also
Corny war dieser Spitzname.
Corny Lippmann, Präsident von St. Pauli damals, also eben ja, homophobe Äußerungen, die für mich absolut mit diesem Begriff des Unpolitischen nicht zu vereinbaren ist.
Also sondern, Gruppen ja, spielen dann auch gern mit ihrem politischen Image, was ihnen gerne zugeteilt wird oder was offensichtlich ist.
Ja,
um die Gegenseite zu provozieren.
Klar. Gut, dann weiter.
Kommen wir zum Thema Rassismus im Fußball. Erstmal zu den Erscheinungsformen. Wie erscheint Rassismus im Stadion? Natürlich erstmal im Optischen, durch Kleidung. Ich denke, vielen von euch sind diese Codes wie 88, 18 bekannt, die in Ordnungsdiensten leider viel zu häufig gar nicht irgendwie im Kopf haben, wo auch wir immer wieder noch erleben, dass diese Leute ohne Probleme ins Stadion kommen und dann zum Glück doch immer wieder von Ultragruppen freundlich oder nicht freundlich aus dem Stadion gebeten werden. Antisemitische Transparente treten immer noch auf, weniger die Fahnen, die an den Nationalsozialismus erinnern. Also ich kann aus meiner eigenen Zeit erinnern, als ich Mitte, Ende der 90er das erste Mal ins Stadion gekommen bin, kann ich mich auch noch daran erinnern, solche netten Fahnen zu sehen, aber dadurch, dass Vereine dem Thema Rassismus doch deutlich aufgeklärter sind und auch die Überwachung deutlich zugenommen hat, tritt dies Gott sei Dank schon mal etwas weniger auf. Problematischer ist es da schon mit den akustischen Formen, fremdenfeindliche und antisemitische Äußerungen hat meiner Meinung nach deutlich abgenommen, aber es ist mit Sicherheit immer noch in mehreren Stadien, wir machen nachher noch ein Beispiel in einem Video, wo farbige Spieler beleidigt werden oder auch der Schiedsrichter. Äußerungen, die an den Nationalsozialismus erinnern, tritt häufig auf bei Länderspielen, gerade im Ausland, wo dann sich auch Nazis und Hooligans unter die normalen deutschen Fans mischen, um ihre Parolen zu verbreiten, und Gesänge, die sich an Melodien rechter Musik bedienen. Es gibt da ein Beispiel einer Ultragruppe aus Berlin, auch nicht gerade klein, die eine Melodie der Band Lanza verwendet hat, um darauf ein Vereinslied zu dichten, und auf Nachfrage, ob es ihnen denn bewusst wäre, dass sie sich da gerade an Lanza bedienen, meinten diese, ja, es ist uns ja bewusst, aber wir singen ja nicht den ursprünglichen Text und von daher ist es uns egal. Und es ist dann auch Harlequins Berlin auch eine unpolitische Gruppe, dann wird das mal eben als provokant und nicht so wichtig abgestuft. Das ist auf jeden Fall immer auch gang und gäbe. Genau wie Äußerungen, die ins Homophobe gehen, gerade wie der schwule Schiri oder was auch immer, findet man in jedem Stadion heutzutage immer noch. Ja, die 80er Jahre beginne, wie Rassismus im Stadion Einzug gehalten hat. Ihr seht hier ein Foto einer Auswärtsfahrt der Dortmunder Gruppe Borussenfond. Wird einigen von euch mit Sicherheit Begriff sein, wie ich den Raum entnehmen kann. Ihr seht diese schöne Hakenkreuzfahne an der Busscheibe. Der nette Herr mit diesem Muskelshirt trägt das Logo der Borussenfront. Das Borussenfront-Logo besteht dann in diesen zwei S natürlich aus SS-Runen. Er hält den rechten Arm nach oben. Ist eigentlich symbolisch für die 80er Jahre im deutschen Fußball. Zu der Zeit kam diese Fankultur überhaupt erst von England nach Deutschland rüber und war dementsprechend ein gefundenes Fressen für rechte Parteien oder rechte Organisationen, die diese Fangruppen, die zu der Zeit noch mit normalen Fußballfans bestanden, zu unterwandern. Normale Fußballfans, zu der Zeit wahrscheinlich noch so, wie es dem typischen Fußballklischee entspricht, sich am Spieltag daneben zu benehmen, sich zu betrinken und zu randalieren, und waren dementsprechend natürlich eine gefundene Plattform für die Nazis. Und so war es auch so, dass die Borussenfront andere Fanclubs unterwandert hat, sie in ihren Bann gezogen hat und nach Spielen immer wieder zu Ausschreitungen oder zu quasi Jagden auf Ausländer oder Angriffen auf Ausländerheime kam.
Gibt es noch mal eine Meldung?
Ja.
Ja, ich habe eine kurze Anmerkung.
Du
benutzt immer wieder den Begriff normale Fußballfans, und ich finde, das wirkt normalisierend darauf, dass man damit sagt, dass die extreme Rechte oder halt Antisemiten oder sonst auch immer eine besondere Gruppe sind, die eigentlich nichts mit normalen Menschen zu tun haben. Dabei gehe ich eher davon aus, dass im Alltagsdiskurs diese Sachen fest verankert sind. Und das sollte man nicht so sagen, das sind irgendwie so besondere Leute. So wie im Hans Nasenbrunnen sagt, die Täter im Dritten Reich, das sind keine normalen Leute. Und die Forschung sagt, das ist Ordinary Man. Und das will ich bei Alltagsrassisten und Rassisten und Neonazis auch als Ordinary Man zwischen allen anderen sagen.
Das ist richtig. Ich versuche darauf zu achten. Danke. Hast du auf jeden Fall recht. Zu der Zeit war es dann auch so, dass diese Gruppen, es gab also nicht nur den Brustenfront, auch in anderen Städten wie Hamburg gab es die Hamburger Löwen. In Berlin gab es eine große Gruppe mit dem Namen Zyklon B, Ordnungsdienste für rechte Veranstaltungen gemacht hat, sie Ordner gestellt haben für Nazi-Demos und auch immer wieder Saalschutz geboten haben. Besondere Fälle waren dann halt immer wieder die Länderspiele. Bereits in den 80er Jahren wurden dann immer wieder Flugblätter verteilt. So gab es in Berlin ein Länderspiel Deutschland-Türkei, wo dann ein Flugblatt verteilt wurde, wo zum Pogrom aufgerufen wurde und wo es dann auch starke Ausschreitungen gab. Symbolisch für die 80er Jahre ist auf jeden Fall auch noch die Verharmlosung durch die Presse und die Polizei. So wurde auf Nachfrage, ob die Polizei oder der Ordnungsdienst die Sieg-Heil-Rufe in den Fanblöcken nicht registrieren würde, gab es dann als Antwort, dass aus den Fankurven ja keine Sieg-Heil-Rufe kommen würden. Es wäre natürlich Sieg-Geil, weil sind ja alle wegen dem Fußball da. Und passend dazu gab es im Jahr 1983 auch eine Versammlung Polizeieinsatzleiter, wo man dann zum Entschluss kam, dass die meisten gar nicht überhaupt wissen, was sie da tun. Es wäre nur Imponiergehabe, um in der Masse aufzufallen. Und in der Regel würden ja Ermahnungen reichen, um diesen Straftaten vorzubeugen. Das ist natürlich das absoluter Quatsch ist, zeigen genug Medienberichte oder Augenzeugenberichte. Es gab immer wieder Ausschreitungen in den 80er Jahren und die Polizei hat in den meisten Fällen nur tatenlos zugesehen. Kommen wir zu den 90er Jahren, wo sich ein bisschen was geändert hat. Ihr seht hier einen Schalverkaufsstand, den man zu der Zeit vor vielen Fußballstadien gesehen hat, neben diesen Fußballschals, gönn dir mal was dritte Halbzeit, die diesem Hooligan-Jargon sich bedienen. Auch ganz klar Schals mit rechten Bezug. Ihr seht unten den Schal mit dem Namen der Rechtsrockband Screwdriver, aber auch oben Schals schwarz, weiß, rot, wir stehen zu dir und oben auch unsere Heimat Deutschland, deutsche Frauen, deutsches Bier. Diese Schals waren zu der Zeit weit verbreitet und in manchen Städten gibt es die, glaube ich, immer noch zu kaufen. In den 90er Jahren war es so, dass sich die Fankultur dennoch geändert hat. Es haben sich neue Strukturen entwickelt. Der Hooliganismus schwappte aus England rüber, kam in den 90er Jahren, gerade zu Beginn der 90er Jahre, mit einem krassen Boom. Es gab Hooligan-Gruppen, die eine Personenstärke von 200 bis 300 hatten und auch die Fanszenen dominiert haben. Diese waren dann auch relativ geschlossen, hatten feste Organisationsformen. Es gab Leute, die was zu melden hatten und dementsprechend war es für rechte Strukturen nicht einfach, diese zu unterwandern und ihre rechte Propaganda zu verbreiten. Muss auch gleichzeitig sagen, dass in den 90er Jahren auch schon die ersten Gegentendenzen entstanden durch diese Fanseinkultur. Es gab viele rechte Fanseins aus dem Fußballspektrum, aber auch im deutlich kleineren Kreis entwickelten sich erste Fanseins, die sich davon abgrenzten und antirassistisch sich darstellten. Dennoch war es aber so, dass auch in den 90er Jahren eine große Propagandaarbeit im und ums Stadion gab, jedoch dann von eigenen rechten Strukturen in der Fanszene. Also es war nicht mehr so, dass Fangruppen oder Fanclubs unterwandert wurden und das dann irgendwie so mitgetragen wurde. Es waren wirklich rechte Klicken, die gezielt ins Stadion gegangen sind, um dort ihre Propaganda zu verbreiten. Und besondere Brennpunkte in den 90er Jahren waren dann vor allem die Länderspiele. Am 4. September 1996 fand das Freundschaftsspiel Polen-Deutschland statt. In einer Stadt, die nur 30 Kilometer von Auschwitz entfernt ist. Ich traue mich nicht, diesen Namen auszusprechen. Das, ja, genau. Das Stadion trug in der Vergangenheit schon mal den Namen Adolf-Hitler-Kampfbahn und das war dann Grund genug für die Nazis zu diesem Spiel zu mobilisieren. Und dementsprechend reisten auch wirkliche Massen an deutschen Rechten nach Polen, marschierten ins Stadion mit Parolen wie Hindenburg liegt bei Auschwitz, heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt, wir fahren nach Polen, um die Juden zu versohlen, sowie weiteres Nazi-Liedgut. Dann zu Spielbeginn war es so, wo dann die Nationalhymne gespielt wird, dass dann fast der gesamte deutsche Fanblock die verbotene erste Strophe gesungen hat und den rechten Arm erhoben hat. Und getoppt wurde das dann nur durch ein Transparent während des Spiels. Schindler-Juden, wir grüßen euch, was dann in Richtung polnischen Fanblock gehalten wurde von deutschen Hooligans. Und daraufhin kam es zu schweren Ausschreitungen zwischen polnischen Anhängern, deutschen Anhängern und den Polizisten. 1998 gab es einen Vorfall während der WM, der einigen von euch mit Sicherheit auch bekannt sein wird. Auch zu dieser WM mobilisierten die deutschen Nazis zum Frankreich-Überfall, ein klarer Bezug zum Frankreich-Feldzug der deutschen Wehrmacht. Es wurde von deutschen rechten Gruppen sehr stark mobilisiert zum diesem Frankreich-Überfall und es gipfelte dann beim Spiel Jugoslawien-Deutschland darin, dass nicht nur jugoslawische Fans gejagt und verprügelt wurden, sondern auch der französische Polizist Daniel Nivelle wurde ins Koma geschlagen und hat bis heute mit starken Behinderungen zu leben. Ein deutlich aktuelleres Beispiel fand statt im März 2005 beim Freundschaftsspiel Slowenien-Deutschland, wo auch viele, wo aus dem deutschen Fanblock fast nur rechtes Liedgut kam, was auch in den Fernsehsendungen stark zu hören war. Und es lässt sich da sagen, dass eigentlich bei allen deutschen Länderspielen, gerade im Ostblock, es zu solchen Problemen kommt. Kommen wir zur Gegenwart. Ihr seht hier ein Foto einer Gruppe, die uns gleich noch öfters begegnen wird. Und zwar ist das die Ultraszene von Lokomotive Leipzig. Ihr seht hier Zaunfahne Ultras Lok Nationaler Widerstand. Also gerade auf die Frage von vorhin, eine Gruppe, die überhaupt kein Hehl daraus macht, dass sie eine rechte Gesinnung besitzt und wird auch gleich in mehreren Fällen noch auftreten. Die aktuelle Situation stellt sich so dar, dass sich der Rassismus immer mehr in die unteren Ligen verzieht. Es liegt daran, dass in den ersten Ligen die Stadien modernisiert wurden. Es besteht eine größere Überwachung durch Kameras und dadurch sind halt Täter, die rechte Parolen via Spruchbänder verbreiten, zu lokalisieren sind, was in den unteren Ligen noch nicht so ist.
Offener Rassismus,
genau. Dies ist in Unterstadien nicht möglich. Viele Stadien sind dort weiterhin nicht ausgebaut. Ordnungsdienste sind nicht vernünftig ausgebildet und dementsprechend verziehen sich diese rechten Klicken dann lieber zu unterklassigen Vereinen, um dort ihre rechte Propaganda zu vertreiben. Ein Problem, welches sich aber durch alle Ligen und eigentlich durch alle Stadien zieht, ist Homophobie. Fast in allen Stadien kommt es zu Gesängen, Spruchbändern, in denen gegenüberliegende Kurven oder Spieler oder der Schiedsrichter als schwul beschimpft werden und auch da gibt es eigentlich sehr wenig Gegenströme seitens der eigenen Fanszene, aber genauso wenig ist dieses Thema bei Vereinen oder Polizei präsent.
Sexismus natürlich.
Dennoch kommt es immer noch in verschiedenen Fanszenen zu Überschneidungen zwischen Ultragruppen, Fangruppierungen, Hooligans und Nazi-Strukturen. Ein Beispiel, wie gesagt, ist zum Beispiel die Fanszene von Lok Leipzig, wo es so eine ganze Suppe ist, wo Hooligans, Ultras und Rechte zusammenarbeiten. Und wie gesagt, wir haben auch gleich noch mehrere Beispiele dazu. Auch direkt das erste aus dem Februar 2002. Es handelt sich hier um das Lokalderby Sachsen-Leipzig-Lok Leipzig. Ein Brisanzspiel. Beide Fangruppen mögen sich natürlich nicht. Sachsen-Leipzig seit jeher, gerade in der Ultraszene, eine antirassistisch agierende Gruppe. Lok Leipzig, wie gerade schon mal gesagt, komplett das Gegenteil, was sie hier auch dich selber zuschreiben mit dem Transparent. Wir sind Lokisten, Mörder und Faschisten. Eigentlich ein Gesang der Fanszene von Sachsen-Leipzig. Ihr seid Lokisten, Mörder und Faschisten und Lok Leipzig greift das dann einfach mal gerne auf, um sich dann auch so darzustellen. Bemerkenswert zu der Zeit noch, dass dieses Transparent kaum in den Medien auftrat. Also mir ist dieses Bild auch erst in den letzten Tagen aufgefallen und zeigt nochmal, dass dieses Thema auch erst in den letzten Jahren wirklich Bedeutung gefunden hat, dass auch Vereine oder sich auch der Ordnungsdienst und Polizei und auch der Deutsche Fußballbund sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen und es zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Thema war und es als Provokation abgehandelt wurde. Dezember 2005, Zweitligapartie Dynamo Dresden Energie Cottbus. Zur Vorgeschichte beim Hinspiel in Cottbus zeigten die Dresdner ein Transparent, auf dem dem Cottbuser Vereinswappen ein Stempel aufgedruckt wurde mit dem Wort Zigeuner. Das heißt, der Cottbuser Verein und seine Anhänger werden als Zigeuner tituliert. Die Antwort beim Rückspiel seitens der Cottbuser Fans ist dieses Transparent. Juden, das D wird hierbei durch das Vereinslogo von Dynamo Dresden ersetzt. Also als Antwort, Spieler und der Verein Dynamo Dresden und seine Anhänger sind Juden. Mal wieder Lok Leipzig, ist diesmal aber ein Jugendspiel. Lokomotive Sachsen-Leipzig, Jugendspiele werden von Ultragruppen oft genutzt, um Rivalitäten auszutragen, ohne großes Polizeiaufgebot oder Ordnerpersonal. Ist vielleicht etwas schwer zu erkennen. Es handelt sich hier um den Fanblock von Lok Leipzig, 60 Leute ungefähr, dem Hool- und Ultraspektrum zuzurechnen, die sich in Form eines Hakenkreuzes aufstellen, um so die gegenüberliegende Fangruppe zu beschimpfen. Also, das ist schwer zu erkennen. Sie stellen sich halt so auf, dass von der gegenüberliegenden Seite ein Hakenkreuz zu erkennen ist. Dann zwei Vorfälle zwischen Hallescher FC und Sachsen-Leipzig und dem FC St. Pauli gegen Chemnitzer FC. Dazu haben wir einen Videobeitrag gefunden und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier mit dem Betriebssystem zurechtkomme.
Beispiel entfernt.
Ja, ein klassisches Beispiel dafür, wie Rassismus in den unteren Ligen abläuft und immer noch präsent ist. Ein weiterer aktueller Vorfall, ausnahmsweise mal in einer oberen Liga, Erstligapartie VfL Bochum Werder Bremen aus dem November 2008. Die netten Herren, die hier von der Polizei aus dem Stadion über den Rasen begleitet werden, gehören der Bremer Nachwuchshooligan-Gruppierung Nordsturm an, sind der rechten Hooligan-Szene in Bremen zuzuordnen, die auch große Verstrickung zur Rechtsrockband Kategorie C besitzt. Diese haben während des Spiels mehrfach ihr Gruppentransparent entrollt und präsentiert. Es kam zu Nazis rausrufen vom gesamten Gästeblock und daraufhin wurden diese Herren von der Polizei aus dem Stadion geführt. Kommen wir wieder in die unteren Ligen. Im März 2009, Oberligaspiel FSV Zwickau gegen Lokomotive Leipzig. Lokomotive Leipzig war an diesem Spieltag mit Affenlauten gegen einen farbigen Abwehrspieler von FSV Zwickau, aber auch die Fanszene des FSV Zwickau präsentiert hier die Zaunfahne Gott mit uns, ein Slogan aus der Wehrmacht. Bleibt, man muss aber jedoch bei diesem Fall sagen, dass dies nicht dem Ultraspektrum zuzuordnen ist. Die Ultragruppe von FSV Zwickau steht auf der anderen Seite der Fan des Stadions und distanziert sich von dieser Zaunfahne.
Spielen wir vielleicht das Videobeispiel und auch ja, mit der fortgeschrittenen Zeit.
Genau. Aber ganz kurz dazu, es gibt eigentlich auch ein Video dazu, können wir vielleicht nachher noch gucken, wenn ihr Bock habt. Unterklassig FSV Brandis Roter Stern Leipzig. Roter Stern Leipzig wurde gegründet von Antifaschisten, ein Verein, der deshalb auch immer wieder im Fokus der Rechten steht. Und an diesem Spieltag in Brandis kam es zum Überfall von Rechten und rechten Hooligans aus dem Lok Leipzig Spektrum. Das ist auch das erste Mal, dass es ein größeres Medienecho gab. Aber auch während der WM 2010, die so krass gehypt wurde, gab es Vorfälle. Nach dem Ausscheiden gegen Spanien kam es in mehreren Städten zu gewalttätigen Übergriffen. So randalierten in Magdeburg 200 Nazis. In Aalen wurde die Stürmung eines spanischen Lokals nur durch die Polizei verhindert. Aber auch in Städten wie Hagen, Dortmund oder Bochum wurden Steine auf spanische Autokorsos geworfen. Jedoch fanden diese Vorfälle hier auch.
Ja, man muss ein bisschen googeln, also wenn man so ein bisschen sucht, da findet man auch.
Aber wahrscheinlich auch hier gab es kein wirklich großes
Medienecho. Ich glaube, das ist nicht so massiv gewesen, aber ich habe da mal einen Artikel gelesen.
So passt natürlich auch nicht ins Bild von diesem Schwarz-Rot-Geil-Hype. Dann passt natürlich nicht dahin, dass irgendwelche Deutschen nach dem Ausscheiden randalieren. Ganz kurz noch dazu, wie Musik und Kleidung das Stadion erobert. Ihr seht rechts einen ehemaligen Spieler, Daniel Bärwolf vom VfB Lübeck, ein Verein, der auch zu der Zeit in der zweiten Liga gespielt hat. Daniel Bärwolf trägt auf diesem Foto eine Thorsteiner-Jacke, dazu ein T-Shirt mit der schwarzen Sonne, welches sich aus drei Hakenkreuzen zusammensetzt, macht anscheinend kein Hehl aus seiner Gesinnung, hat auch in der Hooligan-Szene seinen eigenen Fanclub, die netten Herren mit den grünen T-Shirts um ihn herum sind der rechten Hool-Szene vom VfB Lübeck zuzuordnen und bezeichnen sich auch selber als Fanclub Daniel Beerwolf. Und auch Daniel Beerwolf trat davor schon mal in Erscheinung, als er auch einen farbigen Gegenspieler beleidigt haben soll. Er selber bestreitet das und das Ganze ist auch leider im Sand verlaufen. Also es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass er irgendwie mal bestraft wurde. Und auch was er heutzutage macht, ist unbekannt. Links seht ihr ein Plattencover der Bremer Rechtsrockband Kategorie C. Dürfte dem einen oder anderen mit Sicherheit bekannt werden. Ist ein selbstbetiteltes Spaßprojekt aus der Bremer Hooligan-Szene. Wurde zur WM 1998 gegründet. Und die Songtexte von KC handeln hoolmäßig von Alkohol, Gewalt und Fußball. Sie titulieren sich selbst auch als unpolitisch, aber wenn man sich die Konstellation der Band anguckt, werden Versteckungen zur rechten Szene sichtbar und auch Songtexte von Kategorie C bedienen sich immer wieder dem rechten Sprachjargon. So wurde halt 1998 mit Gründung der Band eine Platte aufgenommen zur WM 1998 und ein Track hieß damals auch schon Frankreich-Überfall, ist natürlich geschichtlich eindeutig vorbelastet und zum Ende des Liedes wurde von mehreren Fans anscheinend eingesungen, wir sind wieder einmarschiert. Aber auch zur WM 2006 erschien ein Sampler, wo Kategorie C vertreten ist. Und dort releasten sie das Lied Deutschland, dein Trikot. Dort heißt es, Deutschland, dein Trikot, das ist schwarz und weiß, doch leider auch die Farbe deiner Spieler. In München, Rom und Bern, da gab es noch echte Deutsche. Solche Jungs und diese Siege hätten wir gern wieder. Das heißt, Kategorie C spielt darauf ab, dass die WM-Erfolge in der Vergangenheit nur darauf basiert haben, dass da ja keine farbigen Spieler in der Mannschaft gespielt haben. Auch Konzerte von Kategorie C sind als rechter Event einzustufen, werden auch von der rechten Szene selber so behandelt, wie man es von rechten Konzerten kennt, wird die genaue Location nie genannt. Es gibt einen Schleusungspunkt auf einem Parkplatz, wo dann Konzertbesucher dann zum eigentlichen Austragungsort des Konzertes geschleust werden.
Letztes Wochenende in Hamburg zum Beispiel 500 Besucher, also in der Nähe.
Ja, trat zum Beispiel auch auf bei der 20 Jahre Borussenfond Jubiläumsfeier. Kommen wir dazu, was es für Gegenstrategien im Stadion gibt. Natürlich in erster Linie aus der Fanszene selber oder der Ultragruppen. Wie gesagt, es gibt einige Ultragruppen, die sich momentan politisieren. Gab es eine Anmerkung? Nein. Denen es nicht mehr reicht, dieser kleinste gemeinsame Nenner, die Unterstützung des Vereins, die sich auch außerhalb des Stadions engagieren und auch mit anderen Subkulturen oder politischen Gruppen in ihrer Stadt vernetzen und zusammenzuarbeiten. Um mein Beispiel aus meiner eigenen Stadt zu nennen, da hat in den letzten Wochen die Ausstellung Tatort Stadion stattgefunden, eine Wanderausstellung, die in ganz Deutschland Halt macht, die sich mit dem Thema Rassismus, aber auch Sexismus im Fußball beschäftigt. Und diese Ausstellung wurde sowohl von der Ultragruppe als auch von einer antirassistischen Gruppe in Münster begleitet und organisiert. Aber auch Ultragruppen, die auf einer Wellenlänge liegen, solidarisieren sich oder führen gemeinsame Aktionen am oder außerhalb des Spieltages durch. Und da haben wir auch gleich noch ein Beispiel zwischen St. Pauli und Chemie Leipzig. Aber es gründeten sich auch einige Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Eine der ersten Organisationen war das Bündnis aktiver Fußballfans, kurz vom BAF, welches sich 1993 von antifaschistischen Fanclubs und Einzelpersonen gegründet hat. Entstand damals auch aus dieser Fansein-Kultur, die ich gerade schon mal angesprochen habe, dass es so einen kleinen Kreis von Fanseinmachern gab, die keinen Bock hatten auf das rechte Geschreibsel in anderen Heften. Und aus diesem Kreis entstand dieses Bündnis. Dieses Bündnis hat heutzutage 200 Einzelmitglieder und wird auch von rund 50 Fangruppierungen unterstützt. Und organisiert Fankongresse, Konzerte gegen rechts, Aufrufe und eine ganz besondere Aktion war ein 9-Punkte-Plan, der 1998 an alle Fußballvereine in Deutschland geschickt wurde, in dem hieß es, Erstens Aufrufe der Profispieler in Stadionzeitungen, Fanzeitungen, Flugblättern gegen Rassismus. Zweitens eine offizielle Stellungnahme des Vereinsvorstandes. Drittens Einblendung auf der Anzeigetafel, wie zum Beispiel zusammen gegen Diskriminierung und Rassismus. Viertens Durchsagen des Stadionsprechers. Fünftens Transparente gegen Rassismus. Diese könnten vor dem Spiel von den Spielern präsentiert werden. Sechstens Aufnahme eines Antidiskriminierungsparagraphen in der Stadionordnung. Dem sind zum Beispiel viele Vereine nachgegangen. Auch ein Vorsteiner-Verbot ist mittlerweile in vielen Stadien gang und gäbe. Siebtens Aufnahme dieses Paragraphen in die Vereinssatzung. Achtens eine bessere Aufklärung der Ordner über verbotene Symbole. Eine Problematik, die immer noch herrscht, gerade wenn es in Richtung Codierung geht, gibt es immer noch viele Ordnungsdienste, die sich dessen nicht bewusst sind.
Vielleicht kannst du sagen, was Torsteiner ist.
Torsteiner?
Wissen, was die Leute nennen.
Ach so. Torsteiner ist eine Klamottenmarke aus dem rechten Spektrum, die auch kodiert agiert, aber sehr viel auch mit dem Jargon aus der Hooligan-Szene oder aus der Fankultur arbeitet. Gerade so Begriffe wie dritte Halbzeit, so ein Synonym für Hooliganismus, oder sportfrei ist auch so ein Begriff. Diese Begriffe finden sich häufig auf der Kleidung von Torsteiner wieder und finden dementsprechend natürlich auch eine große Basis bei diesem Klientel im Stadion. Und der letzte Punkt, ein besserer Austausch und Sensibilisierung der Polizei für rechte Tendenzen. Zu BAF ist jedoch zu sagen, dass sie im Stadion wirklich aktiv nicht mehr sind. Sie konzentrieren sich eher auf Arbeit außerhalb des Stadions. Auch diese Tatort-Stadion-Ausstellung, die ich gerade angesprochen habe, wurde vom BAF initiiert. Und Fankongresse finden auch noch in regelmäßigen Abständen statt. Aber jetzt gezielte Aktionen innerhalb der deutschen Fußballstadien werden nicht mehr vom BAF organisiert, sondern eher von aktuelleren Netzwerken wie das Alerta Network, welches 2007 von antirassistischen Ultragruppen aus dem In- und Ausland gegründet wurde. Es definiert sich als ein internationales Netzwerk gegen rassistische Tendenzen im Stadion und zielt darauf ab, Fanszenen oder Ultragruppen zu vereinen, ein Netzwerk zu schaffen, einen Austausch zu schaffen im Kampf gegen rassistische Tendenzen und Repressionen im Stadion. Und dies geschieht heutzutage häufig durch sogenannte Action Days. Es sind dann Themenwochenende, an denen die beteiligten Gruppen Aktionen, Spruchbänder oder auch Flyer zu bestimmten Thematiken verteilen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es beispielsweise ein Aktionswochenende zur Migrationspolitik in Deutschland. Zu Alerta Network bleibt noch zu sagen, dass es da momentan eine kurze Umstrukturierung gibt.
Das ist inzwischen abgeschlossen, aber generell ist eben dieser Sinn dieser Action Days nicht nur irgendwie durch ein bestimmtes Thema, eben nicht nur in einem Stadion, sondern in 10 Stadien gleichzeitig an einem Wochenende eben Aufsehen zu erregen, beispielsweise wenn eben auf die Politik von Frontex an der europäischen Außengrenze hingewiesen wird, letztlich über den Tellerrand hinausgeblickt wird und letztlich natürlich auch das Stadion dann als Bühne genutzt wird. Und die Action Days sind nicht nur am Spieltag selber eben anzutreffen, sondern sind auch präsent dadurch, dass die Gruppen jeweils in ihren Städten eine Themenwoche organisieren durch Vorträge, Filme und ähnliches eben zu diesem Oberthema. Das letzte Oberthema war jetzt zum Beispiel Kapitalismuskritik und auch die Fallstricke einer verkürzten Kapitalismuskritik wurden dann eben entsprechend mit einer Themenwoche, mit einem Action Day eben angegangen.
Und nicht nur diese Action Days ist Alerta Network deutlich präsenter in den Stadien, sondern auch, dass die teilnehmenden Gruppen sich dadurch im Stadion mittels einer Zaunfahne bekennen. Ihr seht hier beispielsweise eine teilnehmende Gruppe aus München, der Schickeria. Und es ist dann so, dass an jedem Spieltag diese kleine Alerta Network Antifaschist Movement diese Fahne über der Hauptfahne der Schickeria hängt, damit alle sehen, dass diese Gruppe in diesem Netzwerk präsent ist. Und dann erzählt Peter euch jetzt was zur antirassistischen Arbeit anhand des Beispiels des FC St. Pauli.
Gut, können wir erstmal zum geschichtlichen Hintergrund, denn die antirassistische Arbeit, die nicht nur die Ultras, sondern auch breite Teile der Fanszene bei St. Pauli leisten, ist nicht eben ohne ein gewisses Maß an Geschichte eben zu verstehen. Generell, ihr wisst vielleicht, der FC St. Pauli ist dieses Jahr 100 Jahre alt geworden und generell wird in der Vereinschronik Ja, diese 100 Jahre werden beschrieben als 75 plus 25 Jahre. 75 Jahre St. Pauli, ein aus den bürgerlichen Kreisen stammender, absolut normaler Verein, der mehr oder weniger großen Erfolg eben ja, nicht groß auffiel im deutschen Fußball, besonders nicht eben aufgrund von irgendwelchen Fanaktionen. Und das änderte sich alles mit dem ungefähr mit dem Zweitliga-Aufstieg 1986, 25 Jahre, also dann politisches Denken im Stadion, vor allem linkspolitisches Denken im Stadion, seitdem präsent. Man muss sich die Situation aus seit 85, 86 so vorstellen. Wir haben ja einiges von 80er Jahren auch gehört. Damals eben prolliges rechtes Gehabe eben so als Mainstream letztlich in deutschen Stadien vorhanden. Keine Sensibilisierung eben auch dafür, dass Rassismus eben offen ja, auftrat in deutschen Stadien und damals große Hausbesetzerszene im Viertel St. Pauli. Neben diesen 3.000 bis 4.000 Leuten, die damals regelmäßig die Heimspiele von St. Pauli besuchten, begann sich eine kleine Clique aus dieser Hausbesetzerszene auf der Gegengerade des Millerntors bereit zu machen. Dieser bestand eben aus vielen Punks und eben Hausbesetzern und die haben erstmal damit angefangen, sozusagen bei St. Pauli aufzuräumen. Auch da gab es eben entsprechend rechte Gruppierungen, wie in jedem anderen Stadion auch. Und das zog natürlich wiederum immer mehr Leute an, die beispielsweise beim HSV vorher eben im Stadion vorhanden waren, sahen eben, okay, da passiert was, da ist eine andere Art des Fußballkonsums möglich. Bis dahin hat es ja das nicht unbedingt gegeben, dass politische Menschen eben zum Fußball gehen. Das hat sich damit dann in Hamburg ein bisschen aufgelöst und die Zuschauerzahlen zogen dann eben rapide an gegen Ende der 80er. Das war eben auch ein Spiegel der Zeit soweit. Es gab große Auseinandersetzungen um die Hafenstraße, das wisst ihr, in den 80er Jahren. Und das wurde dann immer mehr weiter im Stadion getragen. Die rechten Gruppen im Stadion wurden einerseits durch hohe Gewalt, so wurde mir das immer geschildert, aus dem Stadion tatsächlich geworfen. Andererseits natürlich durch politische Arbeit die normalen Fans sensibilisiert. Es war also eine Wechselwirkung zwischen eben Autonomen und eben den normalen anderen Fans. Also nicht nur wurden eben andere Fans für ja auch Antifa-Arbeit eben sensibilisiert, dafür, dass Rassismus im Stadion auftrat, sensibilisiert, sondern auch die Autonomen haben eben gemerkt, okay, Fußball ist eigentlich ganz nett, dann kann ich ja diesem Verein eigentlich weiter folgen. Und so hat sich das Ganze eigentlich soweit verselbstständigt. Wir sehen hier noch das Fansein Millerntor-Roar. Das war das erste Fansein, das ist eben auch ein Anzeichen dafür, dass viele Punks damals eben das Stadion für sich entdeckten. Fans, Fußball, Viertel. Damit eben auch der dezidierte Anspruch verbunden, das, was im Viertel St. Pauli stattfand, eben nicht so getrennt zu betrachten, Stadion nicht als abgeschlossenen Raum zu betrachten, sondern eben alles, was im Viertel eben auch passiert, spielte eben auch im Stadion eine Rolle. Die Gentrifizierung, die damals schon langsam auftrat im Viertel St. Pauli, wurde da reflektiert und eben auch explizit durch Vereinspolitik wurde die Beteiligung von St. Pauli am sogenannten Sport Dome verhindert. Und das war eigentlich auch das erste Mal, dass Fans auf vereinspolitischer Ebene eben aktiv wurden und beispielsweise galt davor beim Lokalrivalen galt immer so die Parole Heiliger SV, was der Präsident so macht, das ist halt so und das nehmen wir so hin und das war eben damals das erste Mal, dass sich Fans organisiert haben, um im Verein was zu ändern und dadurch auch im Viertel was zu ändern. Also letztlich auch Konsequenzen aus diesem politischen Handeln, vereinspolitischen Handeln gezogen haben. Und können wir gerne mal einmal weitermachen, dafür gesorgt haben, dass eine Antidiskriminierungspassus in die Stadionordnung eingebaut wurde. Paragraph 2, verboten ist den Besuchern weiterhin Parolen zu rufen und so weiter. Es wurde eben auch darauf geachtet, hier keine Hierarchisierung der Diskriminierung eben vorzunehmen. Auch sehr wichtig, denke ich, zwar wurde zuerst eben gegen Rassismus offen propagiert durch diesen sehr berühmten Aufkleber, St. Pauli-Fans gegen rechts ist der meistverkaufteste Fanartikel im deutschen Fußball. Und eben auch durch den Fanladen St. Pauli ein Haus sozusagen geschaffen, wo sich viele auch politisch denkende St. Pauli-Fans treffen konnten. Das Buch ist eben überschrieben, 15 Jahre Fanladen St. Pauli, 20 Jahre Politik im Stadion. Also auch hier eben offen für Politik im Stadion wurde damals eben
Fanlager gibt es auch immer noch.
Also Fanlager gibt es
immer noch. Anlaufpunkt vor und nach dem Spiel für St. Pauli-Fans.
Man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn man als kleiner Junge wie ich damals ins Stadion kommt, man guckt zu den großen Jungs in der Kurve auf und wenn die eben entsprechend eine Fahne schwenken, auf der ein Hakenkreuz zerstört wird, macht das natürlich Eindruck. Man wird anders sozialisiert bei St. Pauli. Ist das natürlich eine Möglichkeit. Ich wurde durch St. Pauli politisch links sozialisiert. Und das ist natürlich ein Weg, der, den wir, glaube ich, alle relativ gut finden. Und das ist auch, glaube ich, eine Möglichkeit, die Ultragruppen inzwischen haben, um eben für gewisse Inhalte zu sensibilisieren. Ultras eben als auch systemkritische letztlich Bewegung. Wir kommen jetzt zum Beispiel Ultra St. Pauli, die politische Arbeit eben aus einer politisierten Fanszene heraus leisten, 2002 gegründet mit einem von vornherein eben explizit politischen Einfluss. Wir sehen hier eben drei Bilder, die das ganz gut deutlich machen. Zum einen ist diese große Antifa-Fahne im Block, zeigt eben, hier ist A, eine politische Kurve vorzufinden, B, eben eine deutlich linke politische Kurve eben vorzufinden und das macht eben nicht vor den Stadiontoren Halt bei uns das Ganze. Es wird lokalpolitisch agiert, indem gegen einen Torsteiner verkaufenden Laden eben zum Beispiel hier mobilisiert wurde, das aber eigentlich jeden Spieltag findet man in irgendeiner Form politische Transparente, politische Banner im Stadion und es wird eben auch versucht, zu vernetzen, wie in diesem Fall mit Chemie Leipzig, das ist ein etwas älteres Bild, eben Good Night White Pride, sehr großes Banner gezeigt wurde, dass man eben im politischen, beim politischen Mitteln eben auch nicht unbedingt Vereinsgrenzen kennt, sondern eben versucht, nicht nur im eigenen Stein zu agieren, sondern diesen Vernetzungsgedanken weiterzutragen. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen bei Ultra St. Pauli, die explizit eben mit politischen Inhalten zu tun haben. Es gibt zum einen eben dieses Ein-Antirad-Turnier, Turnier in Hamburg, was jährlich stattfindet und verschiedene Gruppen aus ganz Europa, die dezidiert antirassistisch arbeiten, vereinigt. Das ist nicht nur ein Fußballturnier, sondern eben dient eben auch zu Vernetzungen, zu Workshops. Es ist Usus, dass die Gruppen, dass die Teilnehmer an einer Fahrt ins KZ Neuengamme, das ist das naheliegendste KZ eben von Hamburg aus gesehen, teilnehmen und so eben ja, versucht letztlich antirassistische Arbeit auch nicht nur in Hamburg, sondern auch außerhalb Hamburgs zu verankern. Kommen wir weiter. Antirassismus eben als großes Thema. Das war eben ein sogenannter Alerta Action Day. Wir sehen hier nicht nur die als Blockfahne oder als Tapeten Alerta Network Antifascist Movement, eben dieses Logo dieser vereinsübergreifend arbeiten Vereinigung, sondern unten eben auch kein Mensch ist illegal. Da kamen eben einige Fakten zur deutschen Migrationspolitik, wurden da eben per Tapetenbanner im Stadion eben die ganze Zeit lang gefahren und ist natürlich eine Möglichkeit, gut über Inhalte aufzuklären politisch. Antirepressiva eben, natürlich an linke Inhalte angelehnt, aber eben dient eben auch, eine antirepressiva Gruppe dient eben auch dazu, um Leute, die justiziell aufgefallen sind, aus dem linken bzw. Fußballspektrum aufzuklären. Können wir gerne noch weitermachen. Alerta, eben hier wieder ein sogenannter Action Day, haben wir gerade schon einiges zu gehört, muss ich jetzt nicht weiter dazu sagen. Remember History, Support Resistance war dann zum Beispiel ein Action Day zu Widerstandskämpfern in den 20er und 30er Jahren. Gut, wie gesagt, auch Ultra St. Pauli versucht sich eben nicht nur ihre Arbeit im Antifaschismus, Antirassismus zu erschöpfen, sondern eben auch gegen Homophobie beispielsweise vorzugehen. Ich denke, man kann mit gutem Gewissen sagen, dass in deutschen Stadien Rassismus inzwischen geächtet ist, aber schwulenfeindliche und sexistische Äußerungen nach wie vor sagbar sind und es eben ein Versuch eben entgegenzutreten, wenn USP eben den Spielern ein Tapet in die Hand drückt, Schwulenhals ist fehl am Platz. Gut, gibt es da noch einige andere?
Dazu lässt sich vielleicht auch noch zu sagen, dass sich bis heute noch nicht ein einziger Profifußballer als schwul geoutet hat. Vermutlich zum größten Teil aus dem Grund, dass er Angst hätte, jeden Spieltag Transparente oder Sprüche aus den jeweiligen Fankurven zu hören.
Ja. Gut, das sind ein wirkt erstmal recht prollig, aber wenn ihr genau hinguckt, es sind nur Frauen, die auf diesem Bild zu sehen sind. Alles Frauen, die bei Ultra St. Pauli aktiv sind. Es gab eben am Anfang dieses Jahres eben ein Statement unter diesem Bild, das da hieß, aufgrund von ständig wiederkehrenden Konflikten zwischen Gruppenmitgliedern, aufgrund von lächerlichen Beziehungsproblemen haben wir, Ultra St. Pauli Feminine, entschieden, alle Männer aus unserer Gruppe herauszuschmeißen, da diese ja sowieso nur dort aktiv sind, um Frauen kennenzulernen. Also sprich, ein Vorwurf, der immer gegen Frauen verwendet wird, warum diese nicht in Ultragruppen aktiv sein sollten, letztlich entsprechend umgekehrt, um letztlich auch vielen deutschen Ultragruppen ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, was für ein Müll da teilweise propagiert wird. War eine sehr aufsehenserregende Aktion, die auch von den meisten 0,0 verstanden worden ist, aber vielleicht auch den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat.
Eher weniger, leider.
Eher weniger. Gut, einen Aspekt habe ich noch noch vergessen. Es gibt auch eine antirassistische Gruppe bei Ultra St. Pauli, die auch dafür sorgt, dass jedes Spiel aus dem Flüchtlingslager Horst 20 bis 25 Leute immer in der Kurve eben einen schöneren Nachmittag verbringen, als sie es wahrscheinlich in einem Flüchtlingslager verbringen würden. Und das ist eine kontinuierliche Arbeit, die seit 7-8 Jahren aufrechterhalten wird. Ich will St. Pauli jetzt nicht hochjubeln, ich will auch die Gruppe USP nicht absolut als Idealbild politischer Arbeit im Stadion darstellen. Letztlich sind Ultras, obwohl sie eine antisystemische Bewegung eben sind, auch werden sie zu einem Teil des Systems gemacht. Wir stehen in der Südkurve letztlich unten, schwenken unsere Fahnen, oben drüber sind VIP-Loungen, und letztlich bespaßen wir nicht nur die Spieler, sondern auch die VIP-Loungen drüber. Und letztlich ist es natürlich ein gewisser Widerspruch, den viele Ultragruppen ausgesetzt sind. Man kann sicherlich auch diskutieren, ob Ultragruppen nicht zum Teil auch Männlichkeitsbilder immer wieder reproduzieren. Das sind alles Aspekte, die zu berücksichtigen sind und die vielleicht jetzt zur Diskussion auch nochmal, wenn noch Kraft und Lust da sind, freigegeben sind. Ansonsten bedanken wir uns natürlich für die Aufmerksamkeit. Applaus